Der Schäferhund, der uns erinnert, weil Christen gerecht leben sollen. Liebe Gemeinde, mit dieser Gottesdienstreihe wollen wir uns vertieft mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Das wollen wir tun, indem wir von der Bibel ausgehen, und darüber nachdenken. Also wir hoffen Klarheit, indem wir aber auch unser Gewissen schärfen, indem wir zu persönlichen Überzeugungen kommen wollen, aber auch zu gemeindlichen Überzeugungen. Indem wir von Ideen hören, indem wir Umsetzung erproben und einige Schritte konkret gehen. Und das auch in den nächsten Wochen tun und einüben. Ich glaube nicht, dass ich eine große Einführung dazu machen muss, welchen Herausforderungen wir heute im Blick auf Nachhaltigkeit gegenüberstehen. Wir hören das ja an vielen Ecken und Enden, von der ökologischen Krise, von Umweltverschmutzung, von Plastikstrudel im Pazifik und von Mikroplastikkonzentrationen an vielen Orten. Von ungerechter Wohlstandsverteilung, von Arm und Reich und den ungerechten Produktionsbedingungen. In der Gottesdienstreihe, in diesen 4 Sonntagen, setzen wir uns mit 3 Themen genauer auseinander, mit der Schöpfung, mit Armut und mit Frieden. Die Herausforderungen sind ja gewaltig. Sie sind gewaltig und komplex. Schnell sind Christen versucht, aufzugeben oder es auch gar nicht zu versuchen. Zu versuchen, zur inneren Klarheit zu kommen, geschweige denn zu handeln. Reaktionen gibt es vielfältige. Eine Reaktion: die ganze Sache ist zu komplex. Das Thema ist zu groß, ein Labyrinth. Hinter jedem Plastikbeutel stecken wirtschaftliche Strukturen, kleine und große Machtsysteme, Transportwege, Produktionsbedingungen, Tiersterben und noch vieles mehr. Allein das Nachdenken darüber strengt schon an. Da mache ich lieber nichts. Oder einer kann nichts bewirken. Ich bin nur ein Einzelner, wir sind nur eine Gemeinde. Was soll schon bewirken, wenn wir als Gemeinde Fairtrade Orangensaft kaufen? Das ist doch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Dann mache ich lieber nichts. Oder die ganze Sache ist unglaublich moralisch aufgeladen. Schnell kommt man zu Zuschreibungen und zu Urteilen, wie zum Beispiel, wer Plastikbecher verwendet und kauft, kommt in die Hölle. Oder, da ist wer dafür, habe ich gesehen. Ja. Oder ich bin nicht bereit, meinen Lebensstil zu ändern oder umzustellen. Das ist mir zu anstrengend. Das würde viel, viel Kraft erfordern. Das kann finanzielle Gründe haben oder prinzipielle Gründe. 1 Kilo Fleisch für 3 Euro ist natürlich günstiger als für 20 Euro. Schließlich löst das Thema bei dem einen oder bei der anderen ein schlechtes Gewissen aus. Man müsste damit doch mal anfangen oder man hat es in gewissen Lebensbereichen vielleicht schon mal probiert, man hat schon mal was umgesetzt und ist gescheitert. Man weiß vielleicht, dass gewisse Tierhaltungsformen gerechter sind als andere, aber wirklich auseinandersetzen damit, lieber nicht zu viel wissen, dann ist man auch verantwortlich. Aber ein kleines schlechtes Gewissen bleibt dann doch. Denn eigentlich kann ich weder das Kobalt in meinem Handy verantworten, die Produktionsbedingungen meines Sakkos auch nicht, die marktwirtschaftlichen Folgen meines Hemdes auch nicht, die Anbaubedingungen des Kaffees auch nicht oder die Autofahrt zum Gottesdienst, wenn man doch mit dem Rad fahren könnte. Ihr seid ja alle mit dem Rad da, ich nicht. Liebe Gemeinde, ich hoffe, dass ich jetzt jeden erwischt habe. Ich hoffe, dass jeder und jede jetzt irgendwie ein mulmiges Gefühl hat. Meine Aufgabe hier ist es nicht, wirtschaftliche Gründe oder moralische Gründe für einen nachhaltigen Lebensstil zu finden. Die gibt es natürlich auch. Meine Aufgabe ist es hier nicht, die Trommel zu rühren für ein Gutmenschentum. Meine Aufgabe ist es auch nicht, für eine bestimmte Art des Lebensstils, für einen bestimmten nachhaltigen Lebensstil jetzt zu werben und nachher werden Greenpeace und Amnesty International Plakate ausgeteilt und Mitgliedschaftsformulare. Meine Aufgabe hier in dieser Predigt ist es, biblisch nachzufragen, wie der christliche Glaube mit dem Thema Nachhaltigkeit zusammenhängt. Gibt es einen Zusammenhang? Ist der christliche Glaube ein Teil des Problems unserer Welt oder kann es Teil der Lösung sein? Wie sieht ein Zusammenhang aus? Ist Nachhaltigkeit nur was für Christen und Christinnen, die gerade Lust drauf haben? Oder Zeit oder Geld? Oder ist es ein notwendiges Thema für jede Christin und jeden Christen oder vielleicht doch vernachlässigbar? Es geht also um eine Klärung. Theologisch frage ich danach, wie sich der christliche Glaube auf den Lebensstil ausschlägt. Ich frage nach dem Zusammenhang von Glaube und Werke. Ich habe euch einige Lösungsmodelle mitgebracht und auch inklusive deren Folgen für das Thema Nachhaltigkeit. So kann man sich verhalten. Christen sollen sich um ihr Heil kümmern und sonst nichts. Mein Heil hat mit meinem nachhaltigen Lebensstil nichts zu tun, nicht direkt. Und davon gibt es zwei Varianten. In der ersten Variante, das sind die, die davon überzeugt sind, dass umso mehr sie sich um ihre Frömmigkeit bemühen und diese pflegen, umso deutlicher wird ihnen dann, wie sie leben sollen. Es geschieht also so, dass sie es eigentlich nicht beabsichtigen. Das heißt, ab in die Arme Jesu und getragen von der Geborgenheit in Jesu Armen bekomme ich auch Orientierung für meinen Lebensstil. Der Lebensstil, der stellt sich dann automatisch ein. Umso näher ich an Jesus dran bin, umso mehr wird mir deutlich, was in meinem Leben falsch läuft. Und die guten Werke folgen aus der inneren Überzeugung automatisch. Das heißt, hier folgen wir der Logik, dass es in der christlichen Existenz, im Glauben irgendwie drinnen liegt, dann diese Werke zu tun. Einem Stein, der in der Sonne liegt, muss man ja auch nicht befehlen, warm zu werden. Er wird einfach warm. Wir sind erlöste Kinder Gottes. Wir werden automatisch das Gute für uns tun, für unseren Nächsten und die Welt und die Schöpfung. Die zweite Variante hier auf der rechten Seite, das sind jene, die radikal sagen, mein Heil hat mit meinem Lebensstil gar nichts zu tun. Das sind getrennte Wohnungen im Haus meines Lebens. Das Wichtigste ist meine Beziehung zu Jesus, mein Glaube. Aber Jesus interessiert sich doch nicht für das Obst, das ich esse oder kaufe. Im Prinzip kann ich leben, wie ich will, wenn es nicht ganz schlimm wird. Das ist die erste Möglichkeit in zwei Varianten. Es gibt aber auch noch jene und die zweite Möglichkeit, die auch oft vorkommt und wieder in zwei Varianten. Christen sollen sich um die Welt kümmern, ja. In der ersten Variante, die einen sagen, ja, es ist eigentlich wichtig, aber man muss halt selbst entscheiden, was man macht. Und es liegt irgendwie im einzelnen Gewissen. Es ist schwierig, da irgendwie eine Regel für alle zu machen. Ja, nicht anderen reinreden. Und die zweite Variante hier rechts außen ist etwas radikaler. Christsein und christlicher Lebensstil und Nachhaltigkeit gehören unweigerlich zusammen. Wer nicht nachhaltig lebt, ist kein Christ. Das Christsein, dein Glaube muss sich zeigen. Gott braucht deine Hände und deine Füße für diese Welt, in dieser Welt. Ohne dich geht's nicht. Das sind jene, die sich in vielen Vereinen engagieren und einen sichtbaren, nachhaltigen Lebensstil pflegen. Deine Werke bauen am Reich Gottes. Noch besser, wir bauen das Reich Gottes, wir bauen die neue Erde. Der Lebensstil macht dich gerecht. Liebe Gemeinde, ich versuche hier bewusst zu überspitzen, um die Grenzen deutlich zu machen. Wir haben also von zwei Möglichkeiten gehört und insgesamt von vier Varianten. Glaube und ein nachhaltiger Lebensstil gehören zusammen, können nicht direkt zusammen oder sie gehören zusammen. Von den beiden Möglichkeiten und den vier Optionen lässt sich aber tatsächlich nur bei einer ganz sicher sagen, das muss man jetzt machen. Liebe Gemeinde, fragen euch, was findet ihr am sympathischen? Worauf können wir uns als Gemeinde einigen, um die Predigt hier zu kürzen? Wir entscheiden einfach gemeinsam. 1, 2, 3 oder 4. Bitte geht ganz kurz mit euren Nachbarn in eine Murmelgruppe, in ein Murmelgespräch und beratet kurz darüber. Variante 1, Pflege der Frömmigkeit automatisch. Pflege der Frömmigkeit keine Werke, weil Variante 2 oder Variante 3 gehören irgendwie zusammen, das liegt bei mir. Oder Variante 4, mein Christsein kann sich nur so zeigen in der Nachhaltigkeit. 1, 2, 3 oder 4. Überlegt ganz kurz, zu zweit, zu dritt. Also Variante 1, 2, 3 oder 4. Pflege der Frömmigkeit, automatische Werke. Pflege der Frömmigkeit, keine Werke. Pflege und Frömmigkeit und Welt gehören zusammen, irgendwie zufällig. Und Frömmigkeit zeigt sich in der Welt. Oder muss sich zeigen. Wer ist für Variante 1? Pflege der Frömmigkeit, automatisch. Ja, noch keine Mehrheit. Nummer 2, Pflege der Frömmigkeit, keine Werke. Gut. Nummer 3, Frömmigkeit und Welt gehören zusammen. Man entscheidet dann irgendwie selber. Ja, auch noch keine Mehrheit. Nummer 3, Frömmigkeit zeigt sich in der Welt, muss sich so zeigen. Nummer 4. Ja, okay. So, liebe Gemeinde, weil wir keine Mehrheit zusammenbekommen haben, werde ich jetzt noch etwas weiterreden. Liebe Gemeinde, ich sage es ehrlich, in der Frömmigkeitstradition, aus der ich komme, wurde über die Frage des Heils deutlich öfter gesprochen als über Kinderarbeit in Pakistan. Es wurde mehr über das Gebet als Zeichen der Christen gesprochen als über Bio-Orangen oder Erdwärme als Zeichen der Christen. Wenn ein Christ und eine Christin irgendwo mitarbeiten wollte, dann war der Einsatz in der Kinderstunde vorrangig und nicht der Einsatz bei Amnesty International oder der lokalen Politik. Und das ist ein Problem. Also Variante 1 und 2. Variante 4 ist in einigen frommen Szenen beliebt. Hier wird viel von dem transformatorischen Einsatz gesprochen. Es wird dann problematisch, wenn Christen und Christinnen zu Heilsbringer und Heilsbringerinnen werden. Und wir unsere Möglichkeiten überschätzen und wir vielleicht unser Tun überhöhen. Jede Variante, und jetzt gehe ich nicht auf alle Varianten ein, ist für sich genommen problematisch. Ich schlage eine Kombination vor und frage und möchte euch für diese Kombination gewinnen. Also Kombination der Variante 1 und der Variante 4. Also 1, die zwei Extreme. Variante 1, Pflege der Frömmigkeit, automatische Werke, und Variante 4. Ich schlage euch diese Kombination vor und ich meine, dass sich das im Neuen Testament am deutlichsten zeigt. Der christliche Glaube und ein Leben, das diesen Glauben sichtbar werden lässt, gehören zusammen. Christlicher Glaube und ein nachhaltiger Lebensstil gehören zusammen. Der christliche Glaube und das, was im Einkaufskorb landet, gehört zusammen. Der christliche Glaube und die Trinkwasserqualität in meinem Land gehören zusammen. Der christliche Glaube und die Produktionsbedingungen meiner Kleidung gehören zusammen. Aber wie gehört es zusammen? Automatisch oder durch Pflicht? Passiert ein nachhaltiger Lebensstil einfach, wie ein Stein warm wird in der Sonne? Automatisch? Oder ist es die Verpflichtung und der Einsatz und das Opfer jener, die vielleicht beinahe ihre Existenz dafür einsetzen und gleichzeitig dabei oft in der Kirche und in der Gemeinde keine wirklichen Gesprächspartner haben? Nun, ich bin nun selbst beileibe kein Vorreiter ökologischen Nachdenkens oder nachhaltiger Strukturen, aber ich kann nicht anders, als in der Bibel von ihm beidem zu lesen. Uns ist ein Geist geschenkt, der in uns etwas bewirkt, und dann spricht Paulus: Wandelt im Geist. Ergreift den neuen Menschen. Zieht euch an mit diesen neuen Kleidern. Ich möchte dem nachgehen. Wir sollen als Christen nachhaltig leben. Wir sollen als Christen gerecht leben. Wir sollen als Christen ökologisch verantwortlich leben. Ja, das sollen wir. Als Gebot. Dabei grenze ich mich von beiden Extremen jetzt mal ab. Eine radikale Passivität und eine radikale Aktivität. Ja, wir sind verantwortlich, weil wir in der Beziehung zu Jesus befreit wurden. Nein, wir bauen nicht das Reich Gottes auf Erden. Das wäre vermessen. Christen und Christinnen sind erlöste Kinder Gottes. Durch Gnade wird ein Mensch Christus und Jesus zugehörig, ganz und gar, nicht durch seine Verdienste, nicht durch seine Werke, nicht durch seinen Lebensstil. Kein Lebensstil stimmt Gott gnädig. Christen sind erlöste Kinder Gottes. Von Anfang an, ganz und vollkommen, durch Glaube und Vertrauen in Jesus. Das ist die eine Optik. Gott nimmt uns gnädig an, wir haben Gemeinschaft mit ihm. Die andere Optik ist jene, wenn ich von mir aus blicke, ich bin noch dabei, alle meine Lebensbereiche und alle meine Ich-Sektoren auf diese eine Tatsache zu beziehen. Das heißt, dass es Bereiche in meinem Leben gibt, die auf die Tatsache, dass Gott mich erlöst hat, bezogen sind und andere Bereiche eben nicht auf diese Tatsache bezogen sind. Bereiche, die auf dieser Erlösungslinie Gottes liegen, wie Thielicke mal gesagt hat. Und da gibt es ja viele Bereiche in einem Leben. Mein Umgang mit Geld ist in so einem Bereich, Beziehungen, Sexualität, Engagement in der Gemeinde, Frömmigkeit, Gebet, mein Körper, Gesundheit, Sport, ja, Essen, Trinken, Süchte, aber auch mein Einkaufsverhalten, mein ökologischer Fußabdruck, mein Wohnungsbedarf und meine öffentliche Stimme, mein politisches Engagement. Ich könnte noch vieles aufzählen. Liebe Gemeinde, das alles ist aufs Engste mit dem christlichen Glauben verbunden. Nicht so verbunden, dass es dich zum Christen macht, aber so, dass es unsere Aufgabe ist, das alles auf Gottes Beziehung zu uns zu beziehen. Liebe Gemeinde, das betrifft alle Christen und Christinnen. Denn Christen erleben, dass sie auch durch die Gemeinschaft mit Gott in gewissen Lebensbereichen ihres Lebens inadäquat sind, sie aber nicht dadurch verdammt sind. Es ist eben jener Reifungsprozess im Christenstand, so hat man es früher genannt, den wir etwa im Hinblick auf Nachhaltigkeit hier angehen sollen. Das heißt, wir vollziehen für all unsere Lebensbereiche das nach, was Gott schon an mir vollzogen hat. Wir fragen uns in all den Bereichen, welche Konsequenzen das Licht der Gnade Gottes für sie hat. Wir fragen im Licht der Bibel, wie wir leben sollen. Wie gehe ich mit der Fleischqualität im Supermarkt um? Benötige ich unbedingt Erdbeeren im Februar? Wer muss dafür welche Opfer bringen? Wer leidet für meinen Luxus? Das alles sind geistliche Fragen. Ist mir mein Luxus bewusst oder ist er für mich normal geworden? Wie kaufe ich ein? Wie koche ich? Was schmeiße ich weg? Christen sprechen von diesem Weg, der sich jetzt im Blick auf Nachhaltigkeit zeigen lässt, als Weg der Reifung. Und ein anderes Wort dafür ist die Heiligung. Diese Heiligung ist nichts, was losgelöst ist von Gottes Geist. Und doch ein Weg des Menschen. Dieser Reifungsprozess besteht darin, dass ich die Auferstehung Jesu, in die ich hineingezogen werde, nun auch in einem neuen Leben an mir geschehen lasse. Das an mir geschehen lassen ist Heiligung. Natürlich gibt es ein Wachstum dann im gerechten Leben, aber es gibt niemals ein Wachsen in der Gerechtigkeit. Die wird mir geschenkt. Ich sage, dass es für Christen ein Gebot ist, nachhaltig zu leben. Sie dürfen eigentlich nicht anders. Ich habe diese Spannung jetzt oft skizziert. Ich fasse nochmal zusammen. Einerseits können Menschen, die erlebt haben, wie gut Jesus zu ihnen ist, nicht anders als es hinaustragen, vorleben, sich sozialdiakonisch engagieren, sich politisch einbringen, zum Glauben einladen und auf die Bewahrung der Schöpfung im Kleinen und Großen achten und Sorge dafür tragen. Paulus hat das mal so beschrieben, diesen inneren Drang, ich kann gar nichts anders, als ihm nachzujagen, ob ich es auch ergreifen möchte, nachdem ich von Jesus Christus ergriffen bin. Es ist ein Automatismus, ja. Ein Automatismus, der im christlichen Glauben steckt. Und dann lesen wir im Neuen Testament an vielen Stellen von einem Lebenswandel, der bewusst ergriffen werden soll. Also Paulus lässt sich nicht nehmen, die vielen Briefempfänger konstant zu ermahnen. Tu das und tu jenes. Ergreife das und ergreife jenes. Mach das eine und nicht das andere. Dazu brauchen wir Anleitung, also Anweisung aus der Bibel. Und davon gibt es viele. Liebe Gemeinde, ich erinnere euch an die Predigt von Antonia Jansson vor einigen Wochen, als sie das Gesetz in der Bibel sehr schön dargestellt hat, als Spiegel. Sie hat hier einen schönen Spiegel aufgebaut und hat sich oft in den Spiegel gesehen. Das hat in der Predigt eine Funktion gehabt. Der Spiegel zeigt mir, was ich nicht schaffe, hat sie gesagt, den Makel, mein Scheitern, es treibt mich in die Arme Gottes. Aber das Gesetz, diese Anweisungen in der Bibel haben noch eine andere Funktion, nämlich für Christen eine erzieherische Funktion, eine pädagogische Funktion, und das gilt für Christen und Christinnen. Es zeigt mir, was ich als Christ tun soll. Also hier ein Plädoyer dafür, dem Christen auch zuzumuten, dass er nachhaltig leben soll. Ja, soll. Er soll es wollen. Er darf eigentlich nicht anders. Folgendes Bild hilft mir, die Rolle des Gebotes, des Gesetzes, der Bibel und der Anweisung zu verstehen. Das Gebot ist wie ein Schäferhund. Der Hund erinnert die Glieder der Herde an den Weg des Hirten. Der Hund führt ja nicht, sondern der Hirte führt. Der Hund ist nicht Mittelpunkt der Herde. Der Hund ist auch nicht der Sammelpunkt der Herde, sondern der Hirte ist das alles. Die Schafe sind auf den Hirten bezogen. Die Herde will auch hinter dem Hirten her. Die Herde weiß sich beim Hirten auch geborgen. Auf der Weide gibt es aber das eine und andere Grasbüschel, das vom Weg lockt und in die Distanz zum Hirten bringt. Gibt es das eine oder andere Grasbüschel, das in eine Richtung lockt, in die der Hirte nicht führt, also im Widerspruch steht zu dem, was der Hirte will. Und der Hund weckt die Erinnerung an den Weg des Hirten. Sie ist eine Erinnerung daran, was die Schafe eigentlich sollen und auch wollen. Die Schafe sind bedroht durch ihre Instinkte. In diesem Fall bedroht durch den Fressinstinkt. Der Hund erinnert die Schafe daran, dass sie bezogen sind auf den Weg des Hirten. Der Hund wirkt der Zerstreuung entgegen, denn ein Schaf ist in seiner Existenz oft verwirrt und läuft seinen Instinkten nach, auch in der Herde des Hirten. Das Gesetz ist nicht mehr der zerreißende Wolf, also der, der mich fertig macht, wie Antonia Jansson das gezeigt hat, sondern das Gesetz, das Gebot, die Bibel, die Anweisungen, die Regeln helfen uns, den Zusammenhang mit dem Hirten zu wahren. Der Hirte hat sich seine Herde bereits angenommen. In der Bibel lesen wir davon, dass Christen nun im Gehorsam gegenüber Gott leben wollen und sollen. Und das Gebot erinnert sie daran, dass sie wollen sollen. Und wie das geschieht, dann im Konkreten, werden wir die nächsten 3 Wochen gehört, im Blick auf die Schöpfung, Armut und Frieden. Das Gebot hat eine bewahrende, eine regulative Bedeutung. Es erinnert mich daran, was ich eigentlich tun sollte. Und ich möchte es nochmal klarstellen, das Gesetz und das Gebot macht nicht den neuen Menschen, sondern es übt ihn ein. Und zum Gebot gehört natürlich, dass Menschen sich nicht auf Kosten anderer bereichern sollen. Der Besitz des Nächsten soll geachtet werden und gewürdigt werden. Zu diesem Gebot gehört, dass andere Menschen nicht unter unserem Konsum leiden sollen. Ja, das alles steht in der Bibel und es ist unser Schäferhund. Es ersetzt nicht unseren Hirten Jesus Christus, aber es mahnt uns, den Weg unseres Hirten einzuhalten. Natürlich sind wir nicht perfekt, auch in unserem Leben als Christen und Christinnen. Geraten wir immer wieder in die Gefahr der Zerstreuung. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass unser Christenleben ein Wandern ist. Und in der Wanderung besteht immer wieder die Gefahr des Ausbruchs und der Zerstreuung. Die Zerstreuung ist auch gegeben durch unsere komplexen Charaktere. Wir sind erlöste Kinder Gottes, aber es gibt unerlöste Bereiche in uns. Und ich glaube nicht, dass ich dafür um Einsicht werben muss, dass wir alle nicht perfekt sind. Wir leben nicht im perfekten Christen- und Glaubensstand. Deshalb brauchen wir eben links und rechts diese Signallichter, diesen Schäferhund. Weil es auch unerlöste Bereiche gibt und die auf unseren Hirten bezogen werden sollen. Weil es unerlöste Bereiche in unserer Kindschaft gibt, braucht es das Gebot, um in Erinnerung zu bringen, dass alle Bereiche auf diese Kindschaft zu beziehen sind. Dieses Einüben in diese guten Werke geschieht für Christen und Christinnen durch die Buße, indem ich erkenne, benenne und bekenne, dass ich schuldig geworden bin und immer wieder schuldig werde. An mir, an meinem Nächsten, an der Welt, an der Schöpfung. Buße und Heiligung sind im strengen Sinn Nachvollzug. Was meine ich mit diesem Nachvollzug? Alles Suchen, Kämpfen kann erst darum stattfinden, nachdem ich gefunden bin, nachdem für mich gekämpft wurde und in mir die Kraft Jesu mächtig geworden ist. Alles Anfangen, alles Tun von meiner Seite wird erst möglich, nachdem Gott mit mir den Weg begonnen hat. Alles Wachstum in der Kindschaft kann sich erst vollziehen, nachdem ich Gottes Kind bin. Dann aber bin ich wirklich zum Suchen aufgerufen. Deshalb bleiben wir als Christen auch im Modus des Sollen. Ja, wir sollen. Wir sollen uns in die lokale Politik einmischen und einbringen, was wir unter Nachhaltigkeit verstehen. Ja, wir sollen unser Kaufverhalten überprüfen und Politik mit dem Einkaufskorb betreiben. Ja, wir sollen den Fleischkonsum als besonderes Essvergnügen achten und ehren. Ja, wir sollen im Persönlichen, in der Familie darüber sprechen, wie wir kleine Schritte sorgsam und verantwortlich gehen, zum Beispiel in der Mülltrennung, mit dem Wasserverbrauch, mit all dem, was wir über die Post bestellen. Ja, wir sollen überlegen und handeln, was wir wann essen und ob wir alles immer verfügbar haben müssen. Ja, wir sollen. Ich schließe mit dem Bibeltext, den wir noch nicht gehört haben. Die biblischen Worte, die die Spur dieser Predigt bekräftigen, aus dem diese Predigt stammt. Die Worte stammen aus der Losung für den 7.11. letzte Woche. Dort steht in dem Psalmen geschrieben: Deinen Willen, mein Gott, tue ich gern, und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. Im 1. Johannesbrief lesen wir: Das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Seine Gebote sind nicht schwer. Dazu gebe uns der dreieinige Gott Kraft. Amen.